Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Ein Podcast präsentiert von Fidelité Niuenchuti Mukwanesa vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das in der aktivistischen und politischen Arbeit kaum mehr wegzudenken ist. Und zwar Intersektionalität. Aber was genau bedeutet Intersektionalität und warum ist es so wichtig für unseren Aktivismus? Diese Fragen werden wir heute gemeinsam klären. Ich freue mich sehr, Tütjen Nguyen bei uns zu haben. Tütjen ist PerformerIn, AutorIn, TanztheatermacherIn, ChoreografIn und vieles mehr. Tütjen träumt von Wirt der Sporischen Träumen, Queer Trans Joy und kollektiver Fürsorge sowie Gerechtigkeit für alle. Zudem beschäftigt sich Tütjen intensiv mit der Frage, wie eine nachhaltigere Community-Arbeit in der Praxis aussehen kann und was das mit Transformative Justice und Beziehungsarbeit zu tun hat. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hi, danke fürs Hierhaben. Ich freue mich voll.
Viele haben vielleicht schon einmal von Intersektionalität gehört, aber für einige ist das noch so ein bisschen ein Rätsel. Kannst du uns erklären, was genau Intersektionalität bedeutet? Vielleicht auch mit einem Beispiel, wie es in deinem Leben und deiner Arbeit eine Rolle spielt?
Also Intersektionalität bedeutet, dass verschiedene Diskriminierungsformen miteinander verwoben sind. Also dass Menschen auch von zum Beispiel von Rassismus und weiteren Diskriminierungsformen negativ betroffen sein können und dass wir das gar nicht so abgetrennt voneinander betrachten können, weil die Lebensrealitäten von Menschen so aussehen und weil strukturelle Diskriminierung auch so funktionieren. All dieses Wissen kenne ich vor allem durch Combahee River Collective. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es ist eine Gruppe von schwarzen, lesbischen Feministinnen, die in den 70er Jahren diesen Begriff mitgecoint haben. Genau, und von weiteren schwarzen Menschen, die dazu arbeiten. Genau, ich glaube, so grob würde ich es definieren.
Super, also das ist wirklich sehr aufschlussreich. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, als ich das erste Mal die Rede von Sojourner Truth gehört habe, eine Freiheitskämpferin, die sich aus der Sklaverei befreite und als Frauenrechtlerin unermüdlich für die Rechte von Frauen und Schwarzen kämpfte, und an ihre berühmte Rede Ain't I a Woman. Also das ist auf jeden Fall auch ein tolles Beispiel, falls jemand sich mal diese Rede anschauen möchte, wie Intersektionalität funktioniert, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Es ist also eine Überschneidung von mehreren Diskriminierungsformen. Und warum ist ein intersektionaler Ansatz so wichtig im Aktivismus? Also was sind deiner Meinung nach die Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Rassismus, Queerfeindlichkeit und andere Formen der Diskriminierung zu bekämpfen?
Ich glaube, dass kollektive Befreiung und Gerechtigkeit haben wollen, dass es nicht anders geht. Also, weil alle Kämpfe miteinander verwoben sind und ja, wir können gar nicht sagen, wir kämpfen nur für queere Menschen oder nur für rassifizierte Menschen und genau, also nicht nur, dass die Kämpfe alle miteinander verwoben sind und wir all diese Kämpfe zusammenführen müssen, damit eben alle Menschen hoffentlich bald Befreiung erfahren können und Gerechtigkeit, gibt es ja auch einfach, also haben Menschen ja auch einfach intersektionale Lebensrealitäten, also wie zum Beispiel rassifizierte, behinderte, queere Menschen. Und da können wir einfach nicht sagen, wir kämpfen nur für eine bestimmte Gruppe und das, also genau, wir brauchen uns alle und wir müssten da auch einfach alle mitnehmen und ja, diese Kämpfe verbinden.
Das macht absolut Sinn. Ein intersektionaler Ansatz scheint wirklich so die Grundlage für eine inklusive und diverse Gemeinschaft im Aktivismus zu sein. Inwiefern trägt Intersektionalität deiner Erfahrung nach dazu bei, dass solche Gemeinschaften entstehen können und wachsen können?
Es ist voll hilfreich, sich mit weiteren aktivistischen Gruppen zu vernetzen. Also auch, um voneinander zu lernen, aber auch eben, um Kämpfe in der Praxis auch verbinden zu können. Und ich glaube, es ist voll wichtig, in unseren eigenen Kämpfen auch zu schauen, wen exkludieren wir eigentlich gerade und was ist eigentlich in unseren Möglichkeiten und was könnten wir noch mit reinnehmen. Also ich meine jetzt auch gar nicht so in der Theorie, dass wir das dann so bei einer Rede sagen oder sowas. Das ist irgendwie einfacher vielleicht, aber ich meine damit konkret, wenn wir zum Beispiel eine Demo organisieren oder andere politische Aktionen, wie können wir es so zugänglich machen, dass zum Beispiel disabled Menschen dabei sein können? Wie können wir eine queere Pride-Demo oder Tin-Pride-Demo machen und rassifizierte Menschen nicht gefährden und ausschließen? Und das muss auch alles in den Strukturen ja verankert sein, also auch in Orga-Teams, aber auch wie so eine politische Aktion aussehen kann.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Was kann man tun, dass sich Menschen mit auf jeden Fall inkludiert fühlen oder wie kann man auf diese Menschen zugehen, beziehungsweise als eine aktivistische Gruppe, die eine Demo selber organisiert, hast du da eine Handlungsempfehlung?
Also ich weiß, dass über Jahre, Jahrzehnte mit Sicherheit auch Menschen ja immer wieder Feedback geben und auch Kritik geben. Und ich finde es halt voll wichtig, sich gegenseitig kritisieren zu können in sozialen Bewegungen. Und wenn man zu verschiedenen Communities gehört und die anzunehmen und zu versuchen, das umzusetzen. Also wie zum Beispiel Maskenpflicht auf politischen Aktionen, wenn Menschen das nicht für Kommunikation brauchen. Und ich weiß, es clasht auch mit zum Beispiel Menschen, die gebären und Menschen, die taub sind. Aber dann halt eben zum Beispiel weitere Corona-Maßnahmen zu machen, also wie zum Beispiel zu sagen, okay, alle müssen so einen Selbsttest machen und dann spielt natürlich auch Mutual Aid eine Rolle. Das heißt, alle, die können, zum Beispiel finanziell und auch Zugänge zu Tests und Masken haben, dass man das halt alles in einen Pott schmeißt und Menschen können das dann nehmen, wenn die sich das gerade finanziell nicht leisten können oder wenn die gerade andere, also keine anderen Zugänge zu diesen Materialien haben. Weil wir können uns da nicht auf den Staat verlassen oder so, konnten wir uns noch nie. Und deswegen ist es voll wichtig, wenn wir bestimmte Maßnahmen machen, damit bestimmte Menschen und in dem Beispiel disabled Menschen, chronisch kranke Menschen und so weiter, nicht exkludiert werden, nicht ausgeschlossen werden, dann müssen wir das halt zusammen irgendwie stemmen. Also abgesehen davon, dass wir das auch so machen müssen, wenn wir Disability Justice ernst nehmen in der Praxis, zusätzlich zu natürlich anderen Sachen, die zu Disability Justice gehören und nicht nur Corona.
Ja, vielen Dank. Da hast du auf jeden Fall wichtige Punkte angesprochen. Und wenn man jetzt auch nochmal auf diesen Geldaspekt guckt, das ist ja auch diese Kategorie Class, wovon oft gesprochen wird, die vielleicht auch manchmal etwas untergeht. Für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, kann das Thema Intersektionalität, habe ich zumindest das Gefühl, irgendwie sehr überwältigend erscheinen. Was könnten diese Menschen tun, um sich in diesem Bereich besser zu informieren und aktiv zu werden?
Also ich weiß, dass auch Bücher auch nicht immer zugänglich sein kann für Menschen. Genau, aber es gibt halt voll viele Bücher zur Intersektionalität.
Ja.
Von schwarzen Menschen, die dazu arbeiten. Es gibt Podcasts, es gibt Hörbücher, es gibt Interviews, Videos, es gibt Menschen, die Bildungsarbeit dazu machen, also auch Workshops und Vorträge. Und gleichzeitig, wenn wir ja in aktivistischen Gruppen sind, können wir uns dazu ja auch austauschen. Und ich kann irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass es vielleicht überfordernd sein kann oder dass einige Menschen vielleicht so die Erwartung haben, die müssen jetzt so alles richtig machen. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht, weil diese Verantwortung ja auch nicht auf Einzelpersonen abgelegt ist, sondern wir alle zusammen können ja auch einfach so unser ganzes Wissen zusammentragen und unsere Praxiserfahrung und ja, und das einfach so Stück für Stück machen. Damit eben Ausschlüsse nicht weiter passieren oder damit wir ja auch einfach nicht diskriminierend sind, wenn wir bestimmte Aktionen organisieren oder wenn wir mit Menschen reden.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Empfehlungen und wir merken, dass Bildung und Sensibilisierung also schon eine zentrale Rolle spielen. Und ich frage mich auch, diese Berührungsängste, dass es vielleicht die Intention oder die erste Bildung schon mal ganz gut ist und gemeinsamer Austausch gut ist, aber natürlich auch nicht, dass Menschen dann ausgenutzt werden quasi, also kostenlose Bildungsarbeit leisten, sondern dass jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, vielleicht auch einfach erstmal sich einen Podcast anhört oder so ein bisschen vielleicht ein YouTube-Video dazu guckt und dann in den gemeinsamen Austausch zu gehen, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Handlungsempfehlung. Glaubst du, dass Ehrenamtliche durch diese Weiterbildung oder Selbstbildung die aktivistische Gemeinschaft stärken können?
Ich glaube schon, aber es hängt halt davon ab, von wem wir die Bildung bekommen. Und also ich meine, es gibt ja auch leider einfach so viele weiße Menschen, die einfach Wissen von rassifizierten Menschen nehmen und damit Profit schlagen. Also ja. Also das würde ich mir dann halt nicht aneignen. Aber so generell finde ich es auf jeden Fall voll wichtig, um bestimmte Strukturen zu verstehen und auch mehr über verschiedene Rassismusformen und weitere Diskriminierungsformen zu erfahren, um das auch in die Praxis umsetzen zu können.
Es gibt auch Herausforderungen, wenn AktivistInnen nicht intersektional denken oder handeln. Und welche Konflikte könnten dabei entstehen und wie können wir diese Reibung überwinden, um einen solidarischen und effektiven Aktivismus zu fördern?
Ich glaube, wenn wir unsere aktivistische Arbeit nicht intersektional gestalten, dann wird es halt immer Ausschlüsse geben. Ich glaube, das macht all diese Kämpfe halt dann noch schwieriger. Also wenn wir nicht verstehen, dass all diese Kämpfe miteinander verwoben sind und dass wir uns alle auch brauchen und wir Menschen nicht ausschließen dürfen und sollten, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, um halt für Collective Liberation zu kämpfen, weil ich mich dann auch frage, so ja, für welchen Preis machen wir das dann? Also, dass disabled Menschen dann wieder ausgeschlossen werden oder dass Transpersonen krasse Gewalt erfahren und auch weiteres. Die Gefahr ist halt auch, dass Menschen nicht nur ausgeschlossen werden, sondern dass die sich irgendwo ja auch zurückziehen müssen und dass diese Kämpfe dann in der Praxis nicht zusammengeführt werden können. Also all diese politischen Aktionen, wo es so viele von uns braucht, dass wir so zum Beispiel sehr viele Menschen auf der Straße sind oder auch andere politische Aktionen. Also ich sehe auch Demonstrationen und so weiter gar nicht als die einzige politische Aktion, sondern es gibt so viel mehr noch. Ich glaube, dass es zu sehr vielen Ausschlüssen und auch Konflikten gehen kann und zu Isolation und ja, und auch keine Zugehörigkeit vielleicht in bestimmten Communities, was das alles irgendwie noch schwerer macht, weil es einfach so wichtig ist, dass wir so aufeinander aufpassen und füreinander da sein müssten oder sollten. Und wie wir das überwinden können, ja, das ist echt eine gute Frage.
Das ist eine schwierige Frage.
Also, und das sage ich nicht, weil ich denke, es ist so mega einfach. Also ich weiß, dass es so super schwierig ist, wenn es in sozialen Bewegungen oder in Communities Konflikte gibt, eben wegen Ausschlüssen und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen alle besser lernen, mit Konflikten umzugehen. Mhm. Und das sage ich gar nicht, weil ich denke so, ich kann am besten mit Konflikten umgehen. Gar nicht. Also ich bin da auch so voll im Lernprozess und alle weiteren Menschen ja auch. Und ich meine, wir müssen uns das ja auch alles so irgendwo selber beibringen, weil jeder Konflikt ja auch und mit verschiedenen Menschen ja auch so unterschiedlich ist und wir unterschiedlich reagieren und so. Aber ich glaube, wir müssen echt alle besser lernen, mit Konflikten umzugehen. Ich glaube auch, dass sich vielleicht gar nicht alles so aufarbeiten lässt. Aber gerade wenn es um aktivistische Arbeit geht, also ich glaube, ich sehe mehrere Faktoren. Mhm. Einerseits finde ich Beziehungsarbeit einfach voll wichtig. Ich finde es schon wichtig, irgendwie so eine Mindestvertrauensbasis zu haben, wenn man gemeinsame Aktionen startet.
Ja.
Und dass es genug Raum gibt, um zwischendrin, aber auch danach so Gespräche zu führen und Raum zu haben für Care füreinander, und auch Raum, um sich gegenseitig zu kritisieren, während Menschen halt so bei sich bleiben in dieser Kritik. Genau, und ich glaube, es ist so voll wichtig, auch Kritik annehmen zu können. Also wie zum Beispiel bei der Aktion hat mir das und das gefehlt oder das war so und so. Und dass wir das alle so annehmen können und versuchen können, wie wir das irgendwie umsetzen können. Oder auch einfach so ehrlich zu sein.
Also eine gemeinsame Reflexion.
Genau, so eine Reflexion. Und ich glaube auch einfach ehrlich mit sich selbst und miteinander sein zu können. Weil natürlich können wir nicht alle Barrieren abbauen. Das ist so in dieser Welt super schwierig. Und wir haben nicht alle Ressourcen, die wir haben müssten, um das machen zu können. Aber es gibt voll viel, was möglich ist. Und damit auch so ehrlich zu sein oder zu sagen, okay, wir uns sind diese und diese Kämpfe voll wichtig. Und wir sehen aber auch, dass das und das von unserer Seite aus, dass wir das nicht gemacht haben. Also auch einfach so ein Eingeständnis von, ja, da haben wir es nicht gut gemacht, das stimmt. Um danach auch zu schauen, wie können wir es vielleicht besser machen.
Es ist auch wichtig, das anzusprechen, weil Konflikte innerhalb von Bewegungen können auch schmerzhaft sein, aber auch als Chance zur Weiterentwicklung gesehen werden. Und wenn ich mir so ein bisschen über diese Diskussion Gedanken mache, wird mir klar, wie bedeutend ein intersektionaler Ansatz ist. Und nicht nur im Aktivismus, sondern auch im alltäglichen Leben. Und es fordert uns ja auch ein bisschen auf, über unsere eigenen Privilegien und Vorurteile nachzudenken, aber auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass man diskriminiert wird. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Intersektionalität spielt in allen Bereichen eine Rolle. Also wir können das auch gar nicht so abtrennen im Sinne von, wenn wir aktivistische Arbeit machen, dann spielt das eine Rolle und im Privatleben nicht. Also es stimmt halt gar nicht. Und ich finde das im Privatleben super wichtig, da die eigenen Positionierungen und Privilegien auch zu reflektieren und zu schauen, was ist eigentlich meine politische Praxis im Privatleben, also in privaten Beziehungen, weil es im, ja, also in privaten Beziehungen gibt es zum Beispiel auch ein Machtgefälle, zum Beispiel durch Class oder auch sowieso zwischen weißen Menschen und rassifizierten Menschen oder durch andere Positionierungen. Also einerseits finde ich es voll wichtig, ja, die eigene Positionierung, Privilegien zu reflektieren und was es bedeutet, wenn ich dann mit jeweils anderen Personen in privaten Beziehungen führe. Mhm. Also ganz unabhängig, was für eine Art von Beziehung und wie ich da am besten auch selbst reflektiert jeweils anderen Personen begegnen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich dann auch zu zeigen und Gespräche darüber zu führen, ob wir zum Beispiel ein Machtgefälle zwischen uns haben oder spüren und wie wir vielleicht damit umgehen wollen oder ob es schon mal zu Spannungen oder Konflikten geführt hat und ja, dass Menschen da, dass wir da einfach gut drüber reden können, damit eben nicht so ein Groll passiert, weil wir unterschiedliche Positionierungen haben. Und ich glaube, sonst finde ich es halt auch wichtig zu schauen, wie wir in privaten Beziehungen auch ja solidarisch miteinander sein können. Also nicht nur durch Care, sondern auch, wie können wir im privaten Umfeld Ressourcen miteinander teilen. Also wie kann ich zum Beispiel in meinen privaten Beziehungen Geld miteinander so umverteilen, weil wir unterschiedlich viel Geld verdienen oder weil eine Person Geld erbt und drei andere nicht oder wie können wir auch andere Ressourcen miteinander teilen?
Das ist echt ein tolles Beispiel. Da erinnere ich mich auch oft an Situationen, wo ich ein bisschen jünger war und die Familien von FreundInnen vielleicht ein bisschen mehr Geld hatten und da war ein Kinobesuch für manche total einfach und für andere war das dann doch eine größere Hürde irgendwie, weil es dann kein Taschengeld gab. Und da merkt man ja schon, wie früh das auch schon anfängt, dass man damit in Berührung kommt. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass es sehr viele politische Organisationen gibt oder auch ehrenamtliche Organisationen oder Aktivismus, wo es dann auch kostenfreie Zugänge gibt zum Beispiel, was ja auch ein sehr, sehr großer Punkt ist. Du selber bist ja auch TheatermacherInnen und bist ja auch viel im künstlerischen Bereich tätig. Also wir hatten jetzt viel über Demos geredet, aber auch in diesen Bereichen kann man Intersektionalität umsetzen.
letztes Jahr und dieses Jahr habe ich mit drei weiteren KünstlerInnen, mit Birte Dückfa, Annika Balluran Schäfer und Guang Yuanzun Performance-Stücke und Theaterstücke gemacht, wofür wir halt letztes Jahr und dieses Jahr so Residenzen bekommen haben. Haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass keine Person Eintritt zahlt. Also das war jedes Mal so im Rahmen von einer Residenz und uns war es so, und wir haben so ein bisschen Geld immer, also bei jeder Residenz bekommen, was jetzt nicht so Unmengen an Geld ist. Und natürlich ist auch so Theaterbereich oder Kunstbereich mega prekär, aber uns war es so voll wichtig, dass wir keinen Eintritt nehmen. Also so, weil sonst sind das schon wieder die gleichen Menschen, die in Theaterbereichen Zugänge haben und sich das anschauen können. Und vor allem, wenn wir einfach eine andere Zielgruppe erreichen möchten. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir voll wichtig ist. Und natürlich ist das auch nicht mit allen, also gerade so Institutionen wie so Theaterhäuser, die dann auch so, die ganz anders aufgestellt sind als so eher DIY und selbstorganisierte Sachen, ist das nicht immer möglich. Aber da habe ich auch immer geschaut, wen kann ich eigentlich meine zwei Freikarten weitergeben? Oder wenn ich weiß, okay, die zwei close Menschen von mir haben gerade nicht so viel Geld, dann zahle ich irgendwie die Hälfte des Tickets oder so und wir können einfach irgendwie schauen. Also gar nicht, weil ich irgendwie so Unmengen an Geld habe, aber so, ich finde es einfach so voll wichtig, so Zugänge zu erleichtern, weil ich ganz genau weiß, wie schwierig das ist, weil ich auch einfach so Klassismus-Erfahrungen gemacht habe oder mache in bestimmten Kontexten. Also wir haben halt auch zum Beispiel geschaut in unseren Performance- und Theaterstücken, wie können wir unsere Texte übersetzen und wie können wir diese zugänglich machen. Und gerade wenn das so DIY selbstorganisiert ist, wir waren auch alle so an unseren Grenzen. Aber dass wir geschaut haben, was ist eigentlich so in unseren Möglichkeiten, da wenigstens ein paar Barrieren abzubauen, weil wir größtenteils auf Deutsch, Englisch, Vietnamesisch und Tagalog gearbeitet haben und da zumindest für bestimmte Szenen da auch einfach Übersetzungen angeboten haben. Also durch Übertitel hochgebeamt an die Wand zum Beispiel.
Das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass auch oft Menschen, die selbst von Intersektionalität betroffen sind, in der aktivistischen Arbeit diejenigen sind, die auch versuchen, anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, so viele Zugänge wie möglich zu schaffen, so viele Barrieren wie möglich abzubauen. Natürlich kann man da auch wieder an die Menschen appellieren, die mehr Privilegien haben, mehr Ressourcen haben, vielleicht da auch auf Kooperation einzugehen, finanziell zu unterstützen, ideell zu unterstützen. Ich denke, das wünschen sich viele Leute, die besonders ehrenamtlich auch viel tätig sind. Aber gleichzeitig finde ich das auch total toll, dass es dann solche Safe Spaces gibt. Und magst du ein bisschen erzählen? Hast du gerade ein Projekt, was du, wo du dabei bist oder wo du Leute gerne einladen möchtest oder etwas, was du gerne empfehlen möchtest für Leute, die in Berlin und Umgebung sind, um sich das mal anzuschauen?
Also da fällt mir die Friedenstatue ein in Berlin Moabit. Die ist nämlich gerade richtig akut gefährdet, abgerissen zu werden. Das ist ein Denkmal an Menschen, also an Frauen, an Menschen, die als Frauen markiert werden, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und wo vor allem sexualisierte Gewalt als Militärswaffe eingesetzt wurde und wird. Und da brauchen wir auch wirklich so jede Person, die soll bis September, und es ist halt nicht mehr so lang hin, abgerissen werden. Es sind gerade so mehrere Gespräche und es gibt super viele Aktionen an der Friedensstatue auch. Und dann gibt es noch die aktivistische Gruppe, in der ich auch mit drin bin. Die heißt In Memory, In Resistance. Die entstand dadurch, dass wir seit 2021 jedes Jahr um den 16. März herum eine Demo oder Gedenkveranstaltung, eine politische Aktion machen und seitdem auch immer an der Friedensstatue, weil es, genau, wir gedenken da an ostasiatische Frauen, die um Atlanta herum in den sogenannten USA ermordet worden sind. Genau, aus rassistischen und sexistischen Motiven und das verbinden wir eben mit den Kämpfen um die Friedensstatue, um sexualisierte Gewalt. Und neben dieser Gedenkveranstaltung machen wir eben auch politische Aktionen an der Friedensstatue, um eben für den Erhalt der Friedensstatue zu kämpfen. Und genau, wer Lust hat und Kapazitäten, meldet euch gerne bei uns. Uns gibt es zum Beispiel auf Instagram @in_memory_in_resistance.
Genau, wir haben ja jetzt so ein bisschen gesprochen über die verschiedenen möglichen Reibungen bei nicht-intersektionaler Denkweise und generell über Engagement. Und was gibt es denn noch so zu beachten im aktivistischen Kontexten?
Ich finde, es ist voll wichtig, in aktivistischen Kontexten anzuerkennen, dass es sehr viele unterschiedliche Rollen gibt für soziale Bewegungen und dass jede Person gar nicht immer alle, also dass wir alle nicht immer dieselbe Rolle machen müssen, weil wir das auch gar nicht können. Und ich finde es voll wichtig, auch anzuerkennen, dass es verschiedene Rollen gibt und dass da auch genügend Wertschätzung entgegengebracht wird, weil es einfach viel unsichtbare Arbeit gibt, die aber super wichtig sind. Also weil jede Arbeit voll wichtig ist für soziale Bewegungen, für Aktivismus.
Welche Rollen meinst du damit? Also wenn du sagst, es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen.
Ja, ich würde voll gern nämlich eine Map vorstellen, weil ich davon so super viel gelernt habe. Das nennt sich, also ist auf Englisch, das nennt sich The Social Change Ecosystem Map und das ist von Deepa Iyer von Building Movement Project. Und die Person, die das erstellt hat, Deepa Iyer, hat eben so verschiedene Rollen für soziale Bewegungen herausgearbeitet und die definiert. Ich finde es halt in dem Sinne wichtig, weil ich glaube, dass voll oft nur so Menschen, die so an der Front, also auf der Straße, aktivistische Arbeit leisten, die auch super wichtig ist, aber dass oft nur das gesehen wird oder dass das nur mit aktivistischer Arbeit in Verbindung gesetzt wird. Ich finde es voll wichtig zu sehen, was alles noch dazugehört. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die Care-Arbeit leisten, Menschen, die visionieren, Menschen, die Community Spaces organisieren und das mit aufbauen, Menschen, die Geschichten erzählen, die Bildungsarbeit leisten, Menschen, die eben so at the frontline arbeiten oder Menschen, die disrupten. Also es gibt so 10 Rollen wurden definiert von dieser Map. Und mir hat es damals so voll geholfen, nicht schon wieder ins 5. Aktivismus-Burnout zu schlittern. Und mir hilft es auch so voll, in den aktivistischen Gruppen, in denen ich bin, auch darüber sprechen zu können, dass wir unterschiedliche Rollen annehmen können und dass jede einzelne Aufgabe und jede einzelne Rolle voll wichtig ist und dass wir bestimmte Arbeiten nicht unsichtbar machen oder nicht vergessen und dass für jede Arbeit auch einfach Anerkennung entgegengebracht werden sollte. Und ich finde, es ist super hilfreich, also für mich zumindest war es super hilfreich, zu wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht so die 10. Demo noch mitorganisieren kann, dann heißt es nicht, dass ich keine aktivistische Arbeit mache.
Ja.
Sondern vielleicht habe ich so mehr Kapazitäten gerade oder vielleicht liegt es mir auch viel mehr und ich habe meine Stärken in zum Beispiel Community Organizing, so weil ich Community Spaces mache, wo Menschen zusammenkommen können und dann gibt's Essen und dann können Menschen sich kennenlernen oder wiedersehen. Oder es gibt Menschen, die voll viel Care-Arbeit machen in sozialen Bewegungen. Oder Menschen, die visionieren und das irgendwie alles so, ja, damit wir wissen, so, was ist eigentlich alles möglich, worauf könnten wir so hinarbeiten. Oder Menschen, die disrupten und bei verschiedenen Veranstaltungen irgendwie so am Start sind. Dass das alles so voll wichtig ist, also dass es nicht nur eine Form von Aktivismus gibt und auch nicht nur eine Rolle, die irgendwie alle, wir alle Menschen machen. sollen, sondern ja, dass ganz viel parallel passiert, weil das sonst alles nicht schaffbar ist. Und ich glaube, es ist auch, also ich sehe, wie gefährlich das ja auch ist, so die ganze Zeit ins nächste aktivistische Burnout zu gehen. Und es ist halt alles nicht so nachhaltig. Und ich finde, diese Map ist auch so eine Ressource für mich, wie wir alle besser so aufeinander aufpassen können und wie wir auch so viel besser gesehen werden können in dem, was wir machen oder machen können.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ja auch ein bisschen das Stichwort Selfcare, was ich da gerade raushöre, aber auch gleichzeitig Anerkennung für alle möglichen Rollen, von denen du gerade gesprochen hast. Und dass die Informationen oder das PDF dazu, das werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, dass, falls ihr euch das nochmal genauer durchlesen möchtet, dann nochmal in Ruhe anschauen könnt. Auch super spannend, ich höre davon auch zum ersten Mal, deswegen lerne ich gerade auch sehr viel heute in dieser Folge. Dankeschön. Das sind auf jeden Fall Gedanken, die immer wieder auch aufgekommen sind. Also selbst bei uns, bei dem Aktionsfonds, hören wir es auch immer wieder, dass viele Leute ja auch, ich nenne es mal gerne Money Jobs, also eigentlich quasi hauptberuflich noch tätig sind, einfach um ihre Miete und das Ganze zahlen zu können. Aber nebenbei auch noch dann nach Feierabend mehrere Stunden ehrenamtlich sich engagieren und zum Teil auch nicht entlohnt. Und das sorgt natürlich dafür, dass da eine erhöhte Belastung stattfindet und dass dann auch schnell so ein Burnout zustande kommt. Und deswegen ist das da vielleicht ganz toll zu sehen, wo sind meine Stärken oder was zieht mir weniger Energie. Und wenn jetzt zum Beispiel Rechenwesen oder Management mir sehr viel Energie zieht, aber ich aber ganz toll auch unterstützen kann bei der Kinderbetreuung oder vielleicht einfach mal dafür sorge, dass alle irgendwie was zu essen haben oder wie du es gerade genannt hast, das ist natürlich total cool. Und das ist dann genauso wichtig, wie wenn man ganz vorne in der Demo steht mit erhobener Faust. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr schöner Austausch heute und ich hatte sehr viele interessante Einblicke und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Tütchen, und wir werden bestimmt noch mehr von dir hören. Wir können dir oder den Organisationen bei Instagram folgen und auch für alle, die sich noch mehr interessieren für das Thema, nochmal in die Shownotes reingucken. Da sammeln wir ein paar Infos noch zusammen, dass man sich noch ein bisschen tiefer in das Thema reinlesen kann und genau. Vielen Dank.
Danke auch. Danke fürs hier haben und fürs Gespräch.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Für weitere Folgen schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. www.starkgegenrassismus.de und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Der Podcast wurde moderiert von Fidelité Niwenshuti Mukwanesa. Der Aktionsfonds Stark gegen Rassismus ist ein Projekt von Citizens for Europe, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.